Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Antran im Studio. Guten Tag. Es erwarten Sie folgende Themen in der Sendung. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs an der Odenwaldschule ist viel größer als bisher angenommen, besagen zwei aktuelle Studien. Dazu hören wir in wenigen Minuten einen Bericht von Ludger Fittkau. Und kommt der Brexit Ende März oder kommt er nicht? Welche Auswirkungen ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU für Milchbauern in Schleswig-Holstein haben könnte, hören wir gleich. Außerdem keine Busse am Wochenende und 4 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Beim öffentlichen Nahverkehr auf dem Land gibt es immer noch Nachholbedarf. Mehr Informationen über Verkehrsprobleme auf dem Brandenburger Land später von Vanja Budde. In diesen Tagen erschüttern die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Menschen weltweit. Darüber hinaus gibt es aber auch neue Erkenntnisse zum Missbrauchsskandal an der Odenwaldschule. Sie galt einst als Eliteeinrichtung, als Reformbeispiel im Schulwesen. Mittlerweile ist klar, die Odenwaldschule in Südhessen muss für viele Schülerinnen und Schüler ein einziger Albtraum gewesen sein. Jahrzehntelang, vor allem vom Ende der 1960er bis zum Ende der 1990er Jahre, kam es an der Odenwaldschule zu sexuellem Missbrauch. Erst 2010 flog alles auf. Die Konsequenz? Zwei wissenschaftliche Studien wurden 2014 zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in Auftrag gegeben. Damals waren bereits rund 130 Missbrauchsfälle bekannt geworden. Nun liegen die Studienergebnisse vor. Sie zeigen, die Zahl der Missbrauchsfälle liegt deutlich höher. Ludger Fittkau berichtet.
Das Ausmaß des Missbrauchsskandals an der Odenwaldschule macht Kai Klose ziemlich sprachlos. Der erst vor wenigen Wochen ernannte grüne Sozialminister des Landes Hessen ist selbst ausgebildeter Lehrer. Bei einer seiner ersten Pressekonferenzen im neuen Regierungsamt stellte er nun zwei neue Studien zur Odenwaldschule vor, die maßgeblich vom Land Hessen mitfinanziert wurden. Auch deswegen, weil staatliche Jugendämter, für die Klose jetzt zuständig ist, immer wieder Kinder in der Schule untergebracht hatten. Damit hat auch der Staat von den 1960er bis weit in die 1990er Jahre hinein immer wieder Kinder den Sexualstraftätern an der Odenwaldschule zugeführt. Kai Klose.
Es ist natürlich erschütternd, dass ein vielhundertfacher sexueller Missbrauch an einer schulischen Einrichtung stattfinden konnte über so viele Jahre und Jahrzehnte und quasi unter den Augen der staatlichen Obhut. Deshalb haben wir auch entschieden, dass wir die Opfer um Verzeihung bitten wollen für das, was ihnen widerfahren ist und woran der Staat auch Mitschuld trägt.
Es sei nach Jahrzehnten das erste Mal, dass ein hochrangiger Politiker Hessens sich für die Taten in der auch vom Staat mitfinanzierten Schule entschuldigt. Das sagt am Telefon in Ulm Sabine Pohle. Sie ist Vorsitzende des Vereins Glasbrechen, in dem sich Betroffene sexualisierter Gewalt an der Odenwaldschule organisiert haben.
Es ist natürlich eine Anerkennung der Vorfälle, die ja bisher häufig bestritten wurden, in der Intensität nicht anerkannt wurden.
Staatliche Jugendämter und Schulbehörden haben viele Jahre lang ihre Aufsichtspflicht verletzt, so ein Ergebnis der aktuellen Studien. Im Falle eines heute noch lebenden Haupttäters hätte sogar eine Staatsanwaltschaft bei der Vertuschung der Verbrechen in der Odenwaldschule mitgewirkt, so einer der unabhängigen Gutachter, die im Auftrag des Landes Hessens tätig waren. Auch sei die Zahl der Opfer viel höher als bisher bekannt, so Hessens Sozialminister Kai Klose.
Die unabhängigen Gutachter jetzt sind der Auffassung, dass das Dunkelfeld auch noch wesentlich höher sein muss und rechnen mit einer Zahl zwischen 500 und 900 und auch mit mehr Täterinnen und Tätern als bisher bekannt.
Die Zahl der Täter liegt laut der aktuellen Gutachten bei etwa 2 Dutzend. Darunter waren auch einige Frauen. Der Journalist Tilman Jens war einst Schüler der Odenwaldschule. Er wurde zwar nicht selbst Opfer des massenhaften sexuellen Missbrauchs, der in der Schule jahrzehntelang stattfand. Doch nach 2010, als man nach vielen vergeblichen Anläufen vorher erstmals den Skandal systematischer aufzuarbeiten versuchte, engagierte sich Tilman Jens für die Aufarbeitung. Auch weil er damals in Versammlungen spürte, wie groß die Sehnsucht der Opfer war, nach Jahrzehnten der Vertuschung endlich Gehör zu finden.
Opfer, die auf einmal sagen, jetzt endlich hört ihr uns zu. 99 wurde es schon mal bekannt. Und dann wurde wieder der Deckel des Schweigens drüber gestülpt. Die sind zornig, zu Recht. Die wollen Gehör, die wollen ernst genommen werden. Und die Schule hat das letztlich nicht leisten können.
Deshalb wurde die Odenwaldschule nach über 100 Jahren ihres Bestehens vor 3,5 Jahren endgültig geschlossen. Erste Hinweise auf die Missbrauchstaten wurden bereits Ende der 1960er Jahre schulöffentlich, so die Gutachter heute. Damals hätten zwar bis zu 20 Opfer die Schule verlassen, viele Eltern hätten jedoch die Schilderungen ihrer Kinder nicht ernst genommen, so der hessische Sozialminister Kai Klose.
Wir haben ja es damit zu tun, dass immer wieder auch Schülerinnen und Schüler sich getraut haben, diese Dinge öffentlich zu machen, dass ihnen aber kein Gehör geschenkt wurde. Und das finde ich eigentlich besonders tragisch.
Hessen ist auch aus Sicht der Missbrauchsopfer im Vergleich der Bundesländer bereits relativ weit bei der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale im Land, wie den systematischen sexuellen Misshandlungen an der südhessischen Odenwaldschule. Hessens grüner Sozialminister Kai Klose kritisiert wie der Opferverein Glasbrechen, dass neben Hessen bisher nur zwei weitere Bundesländer sich am gemeinsamen Entschädigungsfonds beteiligen, der bei Missbrauchsbeauftragten des Bundes eingerichtet wurde.
Ich finde es sehr bedauerlich, dass bisher 13 weitere Bundesländer an der Stelle keinen Schritt machen.
Der Verein Glasbrechen erhofft sich aber vor allem vom Land Hessen Unterstützung für eigene ehrenamtliche Arbeit. Auch für die Idee, auf dem nun privatisierten Gelände der Odenwaldschule ein kleines Museum einzurichten, in dem auch die Geschichte des Skandals aufgearbeitet wird. Glasbrechen-Vorsitzende Sabine Pohle.
Es ist ja sicherlich noch nicht alles in der Odenwaldschule belegt und da lässt sich sicherlich auch noch ein Weg finden, sofern eben das Land Hessen auch bereit ist, da in irgendeiner Form sich dran zu beteiligen.
Einen Monat ist es noch hin bis zum offiziellen Zeitpunkt des Brexits, des Austritts Großbritanniens aus der EU. Aber ob alles so kommt, ist mehr als fraglich. Gerade hat Theresa May dem Parlament angeboten, über einen Aufschub abzustimmen. Außerdem will May dem Unterhaus heute berichten, ob Verhandlungen mit der EU überhaupt möglich sind. Über allem schwebt die Gefahr, dass Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austreten könnte. Mit allen Konsequenzen für den Handel und den Grenzverkehr. Landwirte in Deutschland fürchten zum Beispiel Exporteinbußen. Thorsten Philips hat mit Bauern in Schleswig-Holstein gesprochen.
Hans-Peter Grell melkt seine 550 Kühe zurzeit mit Sorgenfalten im Gesicht. Sein Betrieb liegt in Duvensee zwischen Hamburg und Lübeck. Angefangen hat er vor 40 Jahren mit nicht mal 20 Milchkühen. Grell hat schon viele Höhen und Tiefen miterlebt. Zuletzt waren die Milchpreise eher mau. Aber diesmal könnte es bei einem ungeregelten Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union eng werden. Denn bereits als der Brexit im vergangenen Jahr angekündigt wurde, sank der Preis pro Liter Milch sofort um einen Cent.
Für den durchschnittlichen schleswig-holsteinischen Milchviehbetrieb mit 100 Kühen sind 1 Cent 10.000 Euro im Jahr. Ja, dann sind das bei uns 50.000 Euro im Jahr. Und jetzt die Ankündigung von einem harten Brexit bedeuten 2 Cent. Das sind dann ja schnell 100.000 Euro, die dem Betrieb fehlen.
Das Problem, wenn die Milchpreise durch Zölle und höhere Transportkosten steigen, wird weniger exportiert. Grell würde weniger verkaufen oder er bekäme weniger Geld von der Meierei, weil die durch den höheren Exportaufwand die Kosten beim Lieferanten drücken muss. Dabei liegt der Milchpreis nach Angaben der Landwirte aktuell bei 35 Cent pro Liter. Sie bräuchten angeblich aber mindestens 40, um kostendeckend arbeiten zu können.
Über die WTO ist geregelt, dass die Zölle sofort auf 30% auf die Produkte angehoben werden. Der Handel wird zum Erliegen kommen. Es wird erhebliche Einschränkungen in der Abwicklung geben, dass also wahrscheinlich Schiffe nicht entladen werden, weil erstmal die Zölle ausgerechnet werden müssen. Als Konkurrenten sind dann die Neuseeländer am Start, die nur darauf warten, dass sie Großbritannien beliefern können.
Landwirt Hans-Peter Grell ist nur einer von mehr als 100 betroffenen Landwirten in Deutschland. Denn Jahr für Jahr werden Milchprodukte im Wert von etwa 500 Millionen Euro nach England ausgeführt. Deshalb ist der britische Markt nach Ansicht des Vizepräsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Carsten Schmal, ein sehr wichtiger Exportmarkt.
Dann wird es Regelungen geben, dann wird es Zölle geben, dann wird es Grenzkontrollen geben. Das führt zum einen dazu, dass wir nicht mehr so flexibel Handel treiben können bisher. Und zum anderen wird es dazu führen, dass unsere Milchprodukte in Großbritannien wesentlich teurer werden. Und Sie wissen ja, dass Verbraucher sehr sensibel reagieren, wenn sich Preise verändern.
Aber es gibt auch andere Stimmen. Selbst im Falle eines ungeregelten Brexit müsse es nicht zwingend zu einem Rückgang der Exporte kommen, erklärt der Sprecher des Milchindustrieverbandes Björn Bürgermann.
Wenn es zu einem harten Brexit kommen würde, dass dann die Zölle nach WTO Gültigkeit bekommen würden, das würde für einige Produkte doch deutliche Verteuerungen bedeuten, aber eben letztendlich auf Seiten der britischen Bevölkerung. Und nicht auf unserer Seite.
Und selbst wenn die Briten wegen steigender Käsepreise auf einmal lieber Wurst kaufen und essen, muss laut Milchindustrieverband nicht automatisch weniger Milch in die weite Welt verkauft werden, beziehungsweise der Milchpreis sinken, unterstreicht Bürgermann.
Viele Handelsunternehmen und Abnehmer sind auch jetzt bereits dabei, ja, Vorräte anzulegen, in Großbritannien Lagerhäuser zu mieten. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass einfach auch, ja, wir die Unternehmen letztendlich auch agieren und natürlich flexibel versuchen, ihre Produkte international eben auch dann abzusetzen.
Nach einem kurzfristigen Einbruch bei den Exporten könnten sich die Mengen durch die Märkte wieder auf die alten Stände einpegeln, glaubt auch der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes Schmal. Allerdings müsse man abwarten, ob Australier und Neuseeländer dann ihre Exportanteile auf Kosten der Deutschen erhöhen können. Nicht jeder sei gleichermaßen betroffen, denn nicht jeder Landwirt liefert Milch an exportierende Molkereien und nicht jede Molkerei exportiert nach Großbritannien.
Ja, es gibt sicherlich Unterschiede, das hängt aber auch mit den Molkereien zusammen und mit ihren Exportstrategien. Es gibt ja auch Molkereiunternehmen, Theo Müller zum Beispiel oder auch Ala, die selbst Werke in Großbritannien betreiben, die also vor Ort auch produzieren. Die sind sicherlich stärker betroffen und es gibt auch sicherlich Molkereien, die mehr Export nach Großbritannien haben und mehr Handel mit Großbritannien haben. Auch die werden stärker betroffen sein als andere. Das kann man aber jetzt nicht an der Region festmachen, das würde ich eher an den Molkereiunternehmen festmachen.
Besonders die Milch der Landwirte im Nordosten Deutschlands wird nach Großbritannien exportiert. Deshalb lässt sich Bauer Hans-Peter Grell kaum beruhigen. Zu viele Wenns und Aber, zu viele Ungewissheiten bis zu einer Entscheidung in Großbritannien.
Wenn wir mit niedrigeren Milchpreisen leben müssen, dann stellen wir uns halt darauf ein. Dann muss auch weniger Geld ausgegeben werden und wir jeden Cent machen wir einmal mehr umdrehen hier.
Landwirt Grell rechnet mit dem Schlimmsten und wenn es hart auf hart kommt, sagt er, wird er seinen Tierbestand wohl oder übel wieder verkleinern müssen.
Hohe Mieten, dicke Luft, volle Straßen, Hektik und Stress. Was macht das Leben in der Großstadt eigentlich noch attraktiv? Wer sein Glück auf dem Land sucht, kann auf Natur, Ruhe, Entschleunigung für die Familie hoffen. Umfragen zufolge zieht es vor allem junge Menschen wieder aufs Land. Aber da angekommen stellen sich andere Fragen. Wo finde ich die nächste Ärztin? Wie kommen meine Kinder in die Schule im Nachbarort? Und was tun, wenn man den letzten Bus zurück verpasst hat? Wie es auf dem Brandenburger Land um den öffentlichen Nahverkehr steht und welche Lösungen Anwohner und Anwohnerinnen selbst suchen, Vanja Budde.
Irene Bayer kommt viel rum, überall in Brandenburg. Die 17-jährige Abiturientin wohnt in Großmachnow. Das ist ein Ortsteil der Kleinstadt Rangsdorf im Speckgürtel südlich von Berlin. Die leidenschaftliche Reiterin fährt zu ihrem Pferd im Nachbarort, besucht Freunde und die Oma, ist für den Landesschülerrat unterwegs. Mit allem, was Räder hat. Fahrrad, Bus, Bahn und seit letztem Sommer auch mit Auto und Roller.
Also die Mobilität für Jugendliche ist hier relativ anstrengend. Klar kann man relativ viel machen und man kommt überall hin, aber es ist halt auch mit enormen Kosten und halt teilweise auch mit enormem Aufwand verbunden. Also man muss halt teilweise schon 5-mal umsteigen und halt irgendwo hinzukommen. Und das ist halt gerade, ja, wenn man halt schnell irgendwo hin möchte, sehr, sehr, sehr nervig.
Zum Berliner Alexanderplatz zum Beispiel dauert es von der Bushaltestelle Großmachnow-Kirche 1 Stunde und 15 Minuten und man muss 3-mal umsteigen. Zum nächsten Bahnhof sind es 4 Kilometer und in der Woche nach 18 Uhr und am Wochenende fährt kein Bus mehr. Der Landkreis sagt, man arbeite dran. Allein für 2019 seien im Kreishaushalt 1,5 Millionen Euro Mehraufwand eingeplant, um den kommunalen ÖPNV zu verbessern. Irene nimmt all den Aufwand in Kauf.
Ich würde nicht lieber in der Stadt leben, nur weil ich da kürzere Fahrzeiten hätte, weil ich das Dorfleben sehr schätze.
Trotzdem hat sie vor allem einen Wunsch.
Für Jugendliche in Brandenburg müsste mehr getan werden. Zum Beispiel müsste von der Politik die Fahrpreise etwas reduziert werden.
3,40 Euro sind von Großmachnow bis Berlin zu berappen, ermäßigt immer noch 2,50 Euro. Die rot-rote Landesregierung hat gerade ein vergünstigtes Jahresticket für 365 Euro für alle Azubis in Brandenburg beschlossen. Doch die Schüler blieben außen vor. Predikow im Landkreis Märkisch-Oderland, 50 Kilometer östlich von Berlin, ist ein hübsches Örtchen. Kopfsteinpflaster auf der Dorfstraße, Schafe und Ponys lugen neugierig aus großen Gärten. Predikow hat um die 200 Einwohner. Der Bus ins 10 Kilometer entfernte Strausberg, wo es einen S-Bahn-Anschluss nach Berlin gibt, fährt nur 3-mal am Tag.
Also früh, Mittag, dann nachmittags, wenn die Schulkinder sozusagen kommen und das war's, Wochenend gar nicht. Und da muss man natürlich sehen, dass man irgendwie mit dem Auto dann von A nach B kommt.
Mediengestalter und Designer Martin Luge hat an der Universität der Künste in Berlin studiert. Er war Mitte 30, als er mit seiner Frau und dem ersten Kind vom Pankow raus ins Grüne nach Predikow zog. Nach dem Blick auf den Busfahrplan war klar, ein Auto muss her. In Berlin hatten sie keins.
Viele haben ja hier draußen 2 Autos. Gesagt, wir müssen das mit einem Auto hinkriegen, haben uns dann mit einem Nachbarn noch zusammengetan, wo wir gesagt haben, ja, es klappt nicht ganz, weil die Pendelei zu Berlin dann doch relativ hoch ist. Wir kaufen uns zusammen ein Auto.
Der neue 80 Seiten dicke Nahverkehrsplan des Landkreises Märkisch-Oderland sieht zwar bessere Verbindungen von und nach Strausberg vor, Taktverdichtungen und Verlängerungen der Betriebszeiten in den Berlin-nahen Gegenden. Der Kreistag hat dafür für 2019 im Haushalt knapp 12 Millionen Euro eingeplant. Im Dörfchen Predikow aber musste Martin Luge sich selber helfen, um die Kinder zur Grundschule und zur Kita nach Strausberg zu bringen. Seine Frau arbeitet an 2 Tagen in der Woche als Yogalehrerin in Berlin.
Und da können wir die Kinder aus dem Dorf dann entsprechend mitnehmen. So fing das im Prinzip an, da auch eine alternative Lösung zu finden, zu sagen, wir haben alle die gleichen Ziele, es führt im Prinzip nur eine Straße dahin, lass uns doch irgendwie das gemeinsam organisieren.
Martin Luge und seine Mitstreiter in Predikow haben eine kostenlose App für Smartphone entwickelt. Pampa heißt sie und funktioniert so ähnlich wie eine Mitfahrzentrale.
Und dann kann man Fahrten eingeben, wo man sagt, ich möchte auf der Strecke jemanden mitnehmen, Tag, Zeit. Man kann einen Kommentar dazu schreiben. Man kann auch Zwischenstationen, wenn man jetzt zum Beispiel von nach Hause, Kita, Schule, S-Bahn, also wenn man mehrere Stationen auf eine Route hat, kann man mehrere Stationen auch definieren. Und diese Fahrt kann dann wiederum von anderen gefunden werden. Und wenn man die richtige Fahrt gefunden hat, kann man denjenigen kontaktieren.
Bislang nutzen etwa 150 Leute aus Predikow und den Nachbardörfern die Mitfahr-App, erzählt Martin Luge. Alternative Mobilitätsideen entwickeln. Für Martin Luge ist das kein mühsames Ärgernis, sondern im Gegenteil ein Beispiel für die Lebensqualität auf dem Land.
Was seit dem Auszug aus der Stadt mir besonders auffällt, ist, dass man halt Dinge anfassen kann. Also man kann halt Probleme lösen. In der Stadt ist man irgendwie schneller anonymisiert oder denkt man sich, das Problem geht einem wirklich nichts an oder man hat keine Chance, da irgendwas zu bewegen. Aber auf dem Land ist es so, wenn man nichts macht, sieht man, dass eben nichts passiert. Und dann spürt man das auch direkt.
Und damit endet die Sendung für heute. Im Programm geht es gleich weiter mit Campus und Karriere und meinem Kollegen Benedikt Schulz. Ein Thema wird unter anderem sein, ob Hamburger Stadtteilschulen bald gleich auf mit Gymnasien sind. Am Mikrofon stand heute Antran. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!